Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann hat versucht zu verhindern, dass heute im Bundestag über das Klimaschutzgesetz abgestimmt wird und ist gescheitert vor dem Bundesverfassungsgericht. Was da heute im Paket drinsteckt, das packen wir gleich aus. Noch ein Päckchen, das Solarpaket. Viel weniger umstritten auch, weil das Solarkraftwerk am eigenen Haus um einiges einfacher werden soll dadurch. Die Biodiversitätskrise ist die zweite große Baustelle neben dem Klimawandel, die unsere Existenzgrundlage bedroht. Die Bundesregierung soll da bitte mehr tun, mahnt heute der Expertenrat der Bundesregierung. Und die Weinbauern haben sich gemeldet und gesagt, der plötzliche Frost macht uns Riesenprobleme. Es wird vermutlich weniger Wein geben. Jetzt allerdings schlägt das Wetter wieder um und wird warm. Ob das den Weinbauern noch nützt, ist ungewiss, ganz klar. Aber vielen Wetterfühligen bereitet das Schmerzen. Was hilft? Wir beginnen mit einem Vorwurf. Die CDU wirft der Bundesregierung vor, dass sie beim Atomausstieg getrickst habe. Konkret, im Wirtschaftsministerium sollen Informationen über die Möglichkeit, die Laufzeit von Atomkraftwerken zu verlängern, vor 2 Jahren nicht weitergegeben worden sein, beziehungsweise bewusst unterdrückt worden sein. Was ist da dran? Das haben sich heute Morgen die Bundestagsausschüsse für Wirtschaft und Umwelt angesehen. Und das wiederum hat sich Ann-Kathrin Büsker für uns angesehen. Ann-Kathrin, was genau ist der Vorwurf?
Politische Einflussnahme und das sich über Fachexpertise hinwegsetzen. Aus dem Wirtschaftsministerium beispielsweise, da habe es aus der zuständigen Stelle für Versorgungssicherheit Hinweise gegeben, dass eine Laufzeitverlängerung durchaus Einfluss auf die Strompreishöhe, aber auch die Versorgungssicherheit hätte haben können. Dies aber sei von der politischen Leitungsebene in Form von Staatssekretär Patrick Greichen nicht mit in die offizielle Kommunikation zum Thema eingeflossen, in einen offiziellen Prüfvermerk, und auch im Umweltministerium sollen mögliche Sicherheitsszenarien durchdacht worden sein, die dann nicht in den finalen Vermerk eingeflossen seien. Verantwortlich in beiden Fällen nicht die Minister bzw. die Ministerin, sondern eben die politischen Leitungsebenen darunter, so der Vorwurf.
Und was ist da dran? Große Frage.
Beide Ministerien weisen diese Vorwürfe zurück, haben heute in den Ausschüssen entsprechende Unterlagen auch zur Verfügung gestellt. Und nach Prüfung finde ich die Schlussfolgerung des Cicero ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehbar. Die These der politischen Beeinflussung, die ist ja sehr groß als Vorwurf und im Grunde so nicht zu belegen. Im Umweltministerium werden vom zuständigen Fachreferat die Szenarien durchdekliniert und dafür auch die Voraussetzungen dargelegt. Für den Fall längerer Laufzeitverlängerung über mehrere Jahre wäre das neue Brennstäbe, die Sicherung von qualifiziertem Personal und auch ganz wichtig die periodische Sicherheitsüberprüfung. Der Fachbeamte stellt zwar fest, dass es laufende Prüfungen gab, insofern die Technik auf Stand sei, aber die große rechtlich notwendige Prüfung, die gab es eben nicht und die ist rechtlich eine Voraussetzung für den Betrieb einer Hochrisikotechnologie. Für das Wirtschaftsministerium verwies Robert Habeck eben nach der Sondersitzung darauf, dass die Frage von Preisgestaltung und auch Versorgungssicherheit laufend mit den Kraftwerksbetreibern besprochen worden sei. Und im März, also wenige Tage nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, da hätte die Antwort eben noch geheißen, wir haben zu wenig Brennstoff, da lässt sich kaum was machen. Das wiederum habe sich aber im Laufe der Monate geändert, was dann ja am Ende auch den Streckbetrieb der Atomkraftwerke bis April 2023 möglich gemacht hat. Was man nicht vergessen darf, weil die Laufzeit wurde ja am Ende tatsächlich auch verlängert, auch weil 2 Stresstests der Übertragungsnetzbetreiber ja ergeben hatten, dass auf diese Weise eben doch durchaus eine gewisse netzstabilisierende Wirkung erreicht werden kann.
Jetzt ziehen wir da mal einen Strich drunter. Die nachfolgende Sendung wird da auch nochmal vertieft drauf eingehen. Eigentlich sollte ja heute das volle Scheinwerferlicht auf dem Klimaschutzgesetz liegen, auch weil es so eine schwierige Geburt war. Also was steht jetzt da drin?
Die sektorale Betrachtung, die wird deutlich weniger wichtig. Es ist ja so, dass im Klimaschutzgesetz für die einzelnen Sektoren, also Verkehr, Gebäude, Industrie beispielsweise, sektorscharfe Ziele für die einzelnen Jahre festgelegt worden sind. Also es wird festgelegt, wie viel CO2 tatsächlich von Jahr zu Jahr eingespart werden muss. Und bisher war es so, wenn ein Sektor das Ziel nicht erreicht hat, dann musste ein Sofortprogramm auf den Weg gebracht werden, um eben nachzusteuern, um dieses CO2 einzusparen. Künftig gilt nur die Gesamtbetrachtung Gesamtleistung, also dass Deutschland insgesamt seine Klimaziele erreicht. So ein bisschen ist es so, als wenn nur noch der Klassenspiegel relevant wäre, aber eben nicht mehr die Note der einzelnen Schülerin. Das heißt, entsprechende Sofortprogramme für die einzelnen Sektoren werden eben auch nicht mehr notwendig und insgesamt geht es nicht mehr um zurückschauend, also die Emissionsdaten des UBA, wie bisher üblich, sind nicht mehr die Bezugsgröße, sondern künftig wird auf Projektion von Klimadaten, also von Emissionen geschaut, die die Grundlage werden. Und erst wenn in 2 aufeinanderfolgenden Jahren diese Projektion vorhersieht, hoppla, es reicht nicht mit den Klimazielen, dann muss nachgesteuert werden.
Und die Umweltverbände werden ja auch nicht müde, und du hast da auch schon oft drüber berichtet, klar und deutlich zu sagen, dass sie an diesem Klimaschutzgesetz, dass sie das alles andere als gut finden. Fasst du uns noch mal zusammen, was die Kritik war?
Ich finde das wirklich bemerkenswert. Also Fachorganisationen, Umweltverbände, im Grunde lässt niemand ein gutes Haar an diesem Gesetz. Das erkenne ich auch heute Morgen an der Vielzahl der Pressemitteilungen in meinem E-Mail-Postfach. Das ist insofern spannend, weil Grüne und SPD das Gesetz ja loben. Heute Morgen hat das bei uns im Programm noch Matthias Mirsch gemacht, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD und ja auch einer der Architekten des Klimaschutzgesetzes. Gestern gab es eine Begutachtung bzw. Pressemitteilung von Germanwatch, Greenpeace etc., die haben JuristInnen dieses Gesetz vorgelegt, und das Urteil fällt so aus, dass Klimaschutz dadurch eigentlich noch weiter in die Zukunft verschoben wird, weil eben nicht mehr notwendig ist, dass sofort nachgesteuert wird. Also die Schülerin mit der schlechten Note, die kriegt keine Nachhilfe, ist dann unklar, ob sie den Abschluss schaffen kann.
Schönes Bild an Katrin Büsker. Danke. Solaranlagen aufs Dach packen, das soll leichter werden. Darüber gab und gibt es in der Regierung und im Parlament viel weniger Streit als über das Klimaschutzgesetz. Der Bundestag hat das Solarpaket vor ungefähr einer halben Stunde beschlossen. Martin Polanski mit den Einzelheiten.
Mit dem Solarpaket will die Bundesregierung erreichen, dass Photovoltaikanlagen deutlich schneller und unbürokratischer gebaut werden können. So soll es mehr Flächen für große Solarparks geben, auch solche, die parallel für die Landwirtschaft genutzt werden. Wer eine kleine Solaranlage auf dem heimischen Balkon aufstellen will, soll zukünftig deutlich weniger bürokratischen Aufwand haben. Ziel der Bundesregierung ist es, mit dem Solarpaket den Anteil der erneuerbaren Energien am Strommix zu steigern. Während der Windkraftausbau nur mittelmäßig vorankommt, hat Solarstrom schon im letzten Jahr deutlich an Bedeutung gewonnen. Nicht zuletzt, weil die Anlagen viel günstiger sind als früher. Die meisten hier verbauten Solarmodule kommen aus China. Die deutschen Produzenten hatten gehofft, dass sie mit dem Solarpaket eine spezielle Förderung bekommen. Darauf konnte sich die Ampelkoalition aber nicht verständigen.
Nicht nur wir machen Klimaschutzgesetze. Die US-Regierung unter Joe Biden hat auf den letzten Metern, bevor im November neu gewählt wird, noch ein ziemlich weitreichendes US-Klimaschutzgesetz durchgebracht. Claudia Sarre berichtet.
Bestehende Kohlekraftwerke und neue Gaskraftwerke in den USA müssen künftig ihren CO2-Ausstoß um 90% drosseln. Das neue Klimaschutzgesetz der US-Regierung schreibt vor, dass bestehende Kohlekraftwerke diese Vorschriften bis spätestens 2039 erfüllen müssen. Die Reduzierung der schädlichen Treibhausgasemissionen soll vor allem durch neue Technologien wie das Abscheiden von CO2 erreicht werden. Die US-Umweltbehörde EPA setzt große Hoffnungen in die sogenannte CSS-Technologie. CSS steht für Carbon Capture and Storage. Dabei wird das CO2 unterirdisch gespeichert, damit es gar nicht erst in die Atmosphäre gelangt. Das Abfangen und Einlagern von Kohlendioxid gilt als sehr teure Technologie. Ob sie sich langfristig durchsetzen kann, ist noch nicht klar. Umweltschutzgruppen begrüßten das neue Klimaschutzgesetz. In den USA entsteht rund ein Viertel der gesamten Treibhausgasemissionen in der Energiewirtschaft. Der Kampf gegen die Klimakrise ist eines der zentralen Wahlkampfthemen von US-Präsident Biden. Damit will er vor allem bei den jungen Wählern punkten.
Und damit kommen wir wieder zurück zu uns nach Deutschland. Der April macht dieses Jahr wirklich was er will. Erst Regen, 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 dann Sonnenschein und 24 Grad vor 2 Wochen. Aber nicht lange. Anschließend sind die Temperaturen wieder um fast 20 Grad nach unten gestürzt. Also Heizkörper an, Winterklamotten raus. Kommende Woche dürfen Sie dafür wieder Stand jetzt mit mehr als 20 Grad rechnen. Wetterfühlige Menschen reagieren darauf teilweise extrem. Was hilft dagegen? Jana Niehoff hat einen Professor aus Freiburg gefragt.
Sonne, Regen, Gewitter, in manchen Teilen Deutschlands sogar Schnee. So sah es die letzten Wochen hier aus. Ein Hin und Her im Wetter. Und solche schnellen Wetterumschwünge, die machen vielen Menschen körperlich zu schaffen.
Man kennt es im Allgemeinen, wenn die Tante sagt, mein Knie tut mir weh, das Wetter ändert sich und das Wetter ändert sich wirklich.
Das ist Professor Mazarakis von der Universität Freiburg. Als Umwelt- und Biometeorologe hat er die Auswirkungen von Wetterumschwüngen auf den menschlichen Körper schon lange im Blick. Er erklärt, die Beschwerden können vielseitig sein. Kopfschmerzen, Schwindel, Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Probleme, Gelenkschmerzen und noch vieles mehr. Das Wetter ist also wirklich schuld an unseren Schmerzen. Naja, zumindest zum Teil. Denn nicht jeder hat Probleme bei Wetterumschwüngen. Das Wetter wirkt nämlich eher wie ein Trigger oder eben der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das bedeutet, wer generell zu Beschwerden neigt, spürt sie bei einem Wetterumschwung intensiver. Jemand, der so gut wie nie Kopfschmerzen hat, wird also nicht einfach Kopfschmerzen bekommen, wenn das Wetter sich ändert.
Momentan ist aber das Wetter in so einer Situation, dadurch, dass wir rasche Schwankungen haben, sind drum Menschen, die schon vorbelastet sind, dass sie öfters Kopfweh haben, bei diesen raschen Wetteränderungen schon prädestiniert, dass die Kopfweh stärker da sind.
Die Wissenschaft unterteilt deswegen in drei Gruppen. Die erste Gruppe sind Menschen, die wetterreagierend sind. Und dazu gehören wir fast alle. Wir schauen raus, freuen uns über Schnee oder über Sonnenschein und haben vielleicht auch schlechte Laune, wenn es schüttet. Denn auf Wetter reagieren wir erstmal emotional. Wenn das aber nicht mehr emotional bleibt, sondern körperlich wird, dann gehören wir wahrscheinlich in die zweite Gruppe. Wetterfühlige Menschen.
Und wenn es dann über die Sinne hinausgeht und es geht in das vegetative Nervensystem und man hat eine Vorbelastung, dann sagt man, dass die Menschen wetterfühlig sind. Das heißt, die raschen Änderungen des Wetters, die führen dazu, dass Beschwerden verstärkt werden oder auch gelindert werden.
Diese Wetterfühligkeit ist weit verbreitet. Circa die Hälfte der Menschen in Deutschland ist nach eigener Einschätzung wetterfühlig. Am schlimmsten treffen Wetterumschwünge aber die dritte Gruppe.
Dann gibt es aber noch eine dritte Gruppe von Menschen, das sind die Wetterempfindlichen. Das sind ungefähr 15-20% der Bevölkerung, die haben stärkere Leiden. Das geht nicht über, ich habe leichte Kopfschmerzen, sondern die haben sehr starke Kopfschmerzen. Und das sind Menschen dann auch, die Knochenbrüche hinter sich haben oder Erkrankungen, die sie ziemlich gebeutelt haben oder Narben, die nicht ganz verheilt sind.
Menschen mit Rheuma zum Beispiel fühlen oft Wetterumschwünge in ihren Gelenken. Und diese Wetterfühligkeit und Wetterempfindlichkeit kommen nicht nur von der Temperatur. Viele Faktoren, die das Wetter ausmachen, haben dort ihre Finger im Spiel. Luftfeuchtigkeit zum Beispiel oder auch der Luftdruck. Denn der Körper versucht, sich an diese Schwankungen anzupassen. Bei einem langsamen Wechsel klappt das meist recht gut. Bei schnellen Änderungen haben Menschen aber Schwierigkeiten und reagieren mit eben diesen körperlichen Symptomen. Ein Heilmittel dafür gibt es zwar nicht, aber man kann den Körper trainieren, meint Professor Mazarakis.
Viel Bewegung, viel frische Luft, erholsamer Schlaf, gute Ernährung und Kneippbädern, Wechselduschen, das sind alles Hilfsmittel. Das ist individuell. Bei manchen Menschen hilft das, bei anderen Menschen hilft was anderes.
Langfristig angewendet kann dies also Abhilfe schaffen. Bei starken Schmerzen sollte man aber mit einer Ärztin oder einem Arzt reden und gegebenenfalls die Medikation anpassen, wenn so ein Wetterumschwung vor der Tür steht. Den kann man ja gut an der Wettervorhersage ablesen. Der Deutsche Wetterdienst stellt sogar eine Karte zur Verfügung, die anzeigt, an welchen Tagen welche Schmerzen durch das Wetter verstärkt oder auch eben gelindert werden können.
Soweit zur Wetterfühligkeit. Das Rebhuhn steht auf der roten Liste, weil es so gefährdet ist. Auch die Ringelnatter und der Feldhamster bei uns hier in Deutschland. Tiere, die es früher en masse bei uns gab, jetzt sind sie vom Aussterben bedroht. Das ist weit mehr als einfach nur schade. Das Artenverschwinden, das bedroht auch die Vielfalt der Arten insgesamt. Grundsätzlich ist beschlossene Sache seit 2 Jahren, dass weltweit 30% der Flächen geschützt werden sollen. So wie das bislang läuft, wird es aber nichts. Auch nicht in Deutschland, sagt jetzt der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung, der sie zu globalen Umweltveränderungen berät. Einer der Wissenschaftler, der Umweltministerin Steffi Lemke heute dieses ja quasi blaue Briefchen übergeben wird, ist Hans-Otto Pörtner, Leiter der Abteilung Integration. Ökophysiologie am Alfred-Wegener-Institut. Guten Tag, Herr Wegener.
Guten Tag, Frau Pfister.
Herr Pörtner, wir sind in Sachen Biodiversität nicht auf Kurs. Erstmal vorweg, wie stark hinken wir denn hinterher?
Nun, wir sind immer noch auf einem absteigenden Ast. Wir verlieren Biodiversität durch die Zerstörung von Landschaften, Abholzung von Wäldern. Und sicherlich auch und jetzt zunehmend durch den steigenden Klimawandel.
Was macht die Bundesregierung in dem Zusammenhang falsch?
Die Bundesregierung, denke ich, versäumt hier ganz konsequent die beiden Dinge zusammenzudenken. Wir haben zwar das Programm für natürlichen Klimaschutz, gleichzeitig haben wir ein ambitioniertes Vorgehen im Klimaschutz, was den Ausbau von in erster Linie von Technologien angeht. Die Ambitionen am Rande gesagt sind da aber auch nicht ganz ausreichend. Und wir müssten eigentlich immer beides im Munde führen, wenn diese Dinge diskutiert werden. Also technologischer Klimaschutz muss den Biodiversitätsschutz berücksichtigen und umgekehrt muss Biodiversitätsschutz berücksichtigen, was er denn auf langen Zeitskalen, denn die Zeitskalen sind unterschiedlich für die beiden Prozesse, was auf langen Zeitskalen eben für der Biodiversitätsschutz zum Klimaschutz beitragen kann.
Was sollte die Bundesregierung denn jetzt tun?
Sie sollte die beiden Gesetzesvorhaben zum Biodiversitätsschutz und zum Klimaschutz zusammenführen. Und in der Umsetzung sollten auch die entsprechenden Behörden zusammenarbeiten. Das ist ja auch eines unserer Probleme, dass das Vorgehen oft in Silos erfolgt und dass hier das gemeinsame Ziel auf der Strecke bleibt. Wir müssen auch ganz klar sehen, wenn wir eben unzureichend Klimaschutz machen, schädigen wir die Biodiversität in einer Weise, dass sie uns beim Klimaschutz dann auch nicht mehr helfen kann.
Trotzdem bläst Ihnen, bläst allen, die auf Biodiversität pochen, ja gerade auch ein bisschen der Wind ins Gesicht statt in den Rücken, wenn man sich anguckt, wie die Politik auf EU-Ebene den Landwirten viele Konzessionen gemacht hat, die auch auf Kosten von Natur gehen und Artenschutz. Das EU-Renaturierungsgesetz steht auf der Kippe, weil jetzt mehrere Staaten dagegen sind. Weltweit sieht es auch nicht viel besser aus. Was ist denn in dieser Lage rauszuholen oder wo ist der Hebel?
Der Hebel ist einmal dranbleiben und zum Zweiten müssen wir da auch mit großen Hebeln drangehen, die eben einmal akut wirken. Klar, wir haben wenig Zeit und auf der anderen Seite aber auch gesellschaftliche Umstellungen bewirken. Es kann eben nicht sein, dass gesellschaftliche Interessengruppen ihre kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen gegen dieses langfristig wichtige Ziel durchsetzen. Und das ist eben das, was wir momentan auf EU-Ebene sehen, dass durch Wahlkampfdenken und in Lobbydenken Dinge, die ja eigentlich schon fast erreicht waren, jetzt wieder in Frage stehen. Und wir müssen die Kurve letztendlich umdrehen. Wir brauchen einen Gewinn von Biodiversität in allen Landschaften.
Gewinn ist ein gutes Stichwort. Das alles kostet ja sehr viel Geld. Zum Beispiel Flächen stilllegen, renaturieren. Es gibt die Zahl, 700 Milliarden Dollar bräuchte man weltweit jährlich. 200 Milliarden Dollar ist alles, worauf sich die Staaten verpflichten konnten weltweit. Ist das, was wir da an Mitteln brauchen, jenseits des Umdenkens, ist das tatsächlich nur aus Steuergeldern zu finanzieren? Oder wäre es dann nicht langsam Zeit, auch den Privatsektor mit reinzunehmen und zu sagen, wir brauchen Anreize für Unternehmen, damit auch in Biodiversität investiert werden kann?
Das ist durchaus richtig. Es gibt ja Anzeichen auch, dass Großunternehmen sich für die Biodiversitätsfrage beginnen zu interessieren, was ihr Handel letztendlich dafür bedeutet. Außerdem müssen wir bedenken, dass die Größenordnungen dieser Summen, die liegen ja durchaus in den Größenordnungen der umweltschädlichen Subventionen, die wir momentan noch betreiben. Und wenn wir diese Subventionen umlenken. Es können ja durchaus die gleichen Interessengruppen in ähnlicher Größenordnung Subventionen bekommen, aber sie sollten eben gebunden werden an das Ziel, die Vielfalt des Lebens auf dieser Erde zu erhalten. Das gilt im landwirtschaftlichen Bereich besonders. Wir müssen den Landwirten letztendlich das Gefühl geben, dass sie etwas Positives tun für die Zukunft, was über die Produktion von Nahrungsmitteln hinausgeht, und dass wir das mit dem anderen Wirtschaften auch keine existenzielle wirtschaftliche Krise für sie selbst verbunden ist. Und die landwirtschaftlichen Lobbygruppen stehen ja auch ein Stück weit hinter dem, was momentan an konservativer Umsteuerung in der Naturschutzpolitik erfolgt.
Das sagt Hans-Otto Pörtner. Er ist Leiter der Abteilung Integrative Ökophysiologie am Alfred-Wegener-Institut und übergibt heute als Teil des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung der Bundesumweltministerin ein Papier, in dem der Beirat sie ermahnt, mehr zum Schutz von Biodiversität zu tun. Danke Ihnen, Herr Pörtner.
Ich danke Ihnen, Frau Pfister.
Deutschlandfunk. Selber Machttipp.
Wer schläft tagsüber, und zwar kopfüber? Fledermäuse. Auch die Fledermäuse sind bedroht. Im Selbermacht-Tipp bauen wir Fledermäusen ein Haus. Also nicht ich selber, sondern unser Selbermacht-Tipp-Reporter Moritz Metz baut das Haus und er steht im Park vor unserem Berliner Funkhaus. Moritz, warum brauchen Fledermäuse denn überhaupt Häuser? Wie bedroht sind sie?
Also Fledermäuse, das muss man vorweg sagen, sind ganz nützliche Tiere. Eine Zwergfledermaus kann in einer Nacht 2000 Mücken fressen und über den Sommer hinweg ein ganzes Kilo. Und in den USA hat man errechnet, welchen Wert die Ökosystemdienstleistung von Fledermäusen hat. Je nach Region kommt man da auf 5 bis 65 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist, weil sie riesige Mengen von Getreideschädlingen fressen können, Pflanzen bestauben können. Und trotzdem sind aber die Fledermäuse massiv vom Aussterben bedroht. Hier in Berlin zum Beispiel gibt es 16 unterschiedliche Arten und alle 16 gelten als gefährdet. Und in Brandenburg sind einige Arten auch ganz konkret vom Aussterben bedroht. Das ist dann sozusagen der noch rötere Status. Und das liegt am schwindenden Lebensraum. In Wäldern gibt es immer weniger Altholzbestand mit Baumhöhlen. Dachböden sind oft hermetisch isoliert und imprägniert auch mit so Holzschutzstoffen, die den Fledermäusen nicht so gut bekommen. Und es gibt aber auch einen Nahrungsmangel aufgrund des Insektensterbens, der die Fledermäuse bedroht. Und auch viele der verbleibenden Insekten sind von Insektiziden aus der Landwirtschaft kontaminiert, was auch die Fledermäuse wiederum schwächt. Und eine besonders große Bedrohung ist natürlich auch der Klimawandel. Die Fledermäuse sind sehr temperaturempfindlich und in manchen Weltregionen überhitzen sie sprichwörtlich und fallen dann schubkarrenweise tot zu Boden, in Australien beispielsweise.
Also ich verstehe es richtig, Ihr Lebensraum schwindet und deswegen kann man Ihnen helfen, indem man zum Beispiel so ein Fledermaushaus baut. Wie sieht das aus?
Ich habe das jetzt hier so neben mir. Das ist ein Kasten aus rauem Holz. Optisch ein bisschen wie so ein flacher Briefkasten mit Dach, der unten aber noch ein bisschen flacher wird. Unten ist nämlich auch die Öffnung und die ist so schmal, damit Fledermäuse hineinklettern können, aber keine Vögel sich einnisten können. Also das ist noch ein bisschen schmaler als so mancher Briefkastenschlitz, diese Öffnung unten.
Und welches Material braucht man? Ist es Holz, das man braucht, um so ein Fledermaushaus zu bauen?
Genau, das ist Holz. Ich habe mich da beim Bauen an einer Anleitung des NABU orientiert. Die gibt es auf nabu.de/fledermaus. Und da habe ich so eine 5 Meter lange Holzbohle beim Holzhändler besorgt. Die ist ungefähr daumendick. Daraus kann man dann 4 Fledermaushäuser bauen. Das macht auch Sinn, mehrere zu bauen. Und das sollte naturbelassenes Massivholz sein, also kein Sperrholz, auch nichts Imprägniertes oder Behandeltes. Vertragen die Fledermäuse, wie gesagt, nicht gut. Und es sollte sägerau sein, damit sich die Tiere daran gut festhalten können. Die klettern da ja rein. Und daraus sägt man dann oder lässt sägen anhand des Bauplans. Ist insgesamt 6 Stücke pro Fledermaushaus. Die habe ich dann erstmal mit einfachem Weißleim verbunden. Der dichtet ab gegen Zugluft, die Fledermäuse auch nicht so gerne mögen. Und dann wird das einfach verschraubt und fertig ist das Fledermaushaus.
Und wo hängt man das dann am besten auf?
Also die Fledermäuse brauchen eine Einflugschneise und lassen sich auch beim Abflug aus dem Haus rausfallen. Deswegen muss da Platz sein. Der Ort sollte mindestens 4 Meter hoch sein und hindernisfrei. Also entweder an Hauswänden oder auch an Bäumen, wo kein Laub hinwächst. Wichtig ist auch noch die Orientierung. Da guckt man am besten in Richtung Südosten oder Osten und baut, wie gesagt, gleich mehrere Häuser und hängt sie auch ein bisschen an verschiedenen Stellen in verschiedenen Richtungen auf. Dann suchen sich die Tiere das beste Haus mit dem passenden Innenklima.
Schön. Sie suchen sich das beste Haus. Jetzt haben wir schon fast Ende April. Ist das noch ein guter Zeitpunkt überhaupt?
Also ja, aber es ist fast schon etwas spät. Es ist aber auch nie falsch, Fledermaushäuser zu bauen. Anfang April sind jetzt die Fledermäuse aus dem Winterschlaf aufgewacht und suchen gerade ein Sommerquartier. Manche Arten fliegen dafür ein paar hundert Kilometer immer zum selben Ort, wo sie hin zurückkehren. Und man kann dann, wenn man so einen Kasten aufhängt, eigentlich nur abwarten, ob er bevölkert wird. Das könnte jetzt im Frühling passieren, kann aber auch Jahre dauern. Und von der in Berlin am häufigsten vorkommenden Art, der Zwergfledermaus, können locker 20 bis 40 Tiere in so ein kleines Haus hier einziehen.
Das ist ja richtig geräumig, möchte ich sagen. Vielen Dank, Moritz. Und wenn Sie mehr Informationen haben wollen oder selber eine Idee haben zu dem, was Sie mal selber basteln möchten, schreiben Sie uns an selbermachtipp@deutschlandfunk.de. Nach uns kommen die Informationen am Mittag mit Friedbert Meurer und er vertieft dort ein Thema, was wir hier auch gerade angerissen haben, nämlich die Frage, Habeck und Lemke weisen die Manipulationsvorwürfe beim Atomausstieg zurück. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Auch im Namen unseres Teams sage ich Tschüss, Sandra Pfister.